Naja, New York war für mich irgendwie als Kind, als Junge immer so die unerreichbarste Stadt überhaupt dieser Welt. Ich bin ja aus Ostberlin, also bin groß geworden, sozusagen im Schatten der Mauer.
Als die Mauer fällt, geht die erste Reise, die Alexander Osang in seinem Leben macht, nach New York. Fasziniert steht er vor den Zwillingstürmen, deren über 400 Meter hohe Fassaden in der Sonne glitzern. 9 Jahre später darf der junge Journalist wieder nach New York. Als Korrespondent für den Spiegel.
Und das ist ein absoluter Traum von mir, der da in Erfüllung gegangen ist. Diese Stadt war ein unfassbarer Mythos und ich wollte da unbedingt immer mal leben.
Seine Frau Anja Reich, ebenfalls Journalistin, findet die Idee, nach New York zu ziehen, super. Aber für den 6-jährigen Sohn Ferdinand ist die Stadt fremd und weit weg von seinen Freunden in Berlin.
Und wir haben ihn damit mehr oder weniger nach New York gelockt. Wir haben dann immer gesagt, ja, aber da gibt es diese hohen Türme. Und er hat die nachgebaut mit Lego, hat die gezeichnet.
Seit er weiß, dass es in New York 2 tolle, große Türme gibt, kann es Ferdinand kaum erwarten, dorthin zu ziehen. Mit Legosteinen baut er in seinem Kinderzimmer in Berlin das World Trade Center nach. 2 hohe rote Türme, einer mit Antenne obendrauf. Wochenlang stehen sie in seinem Zimmer. Eines Tages nimmt Ferdinand ein Matchbox-Flugzeug, holt weit aus und lässt es übermütig in die Türme krachen. Hunderte bunte Legosteine fliegen kreuz und quer durchs Kinderzimmer. Alexander Osang zieht mit Anja und seinen 2 Kindern nach Brooklyn. Über ihrem Haus fliegen die Flugzeuge in Richtung LaGuardia Airport. Auch an diesem Septembermorgen. Der Spiegel-Korrespondent hat heute seit langem mal wieder einen freien Tag. Er macht Frühstück, bringt Ferdinand in die Schule und schaut mit seiner 3-jährigen Tochter Mascha ihre Lieblingsserie Clifford the Big Red Dog.
Und in dem Moment kam der Anruf aus meinem Büro im Spiegel und eine Kollegin von mir, die rief mich an und sagte, guckst du Fernsehen? Ich habe schon Fernsehen geguckt, aber irgendwie Clifford the Big Red Dog, so ein Zeichentrickfilm. Und die sagt, schalt mal um, da ist irgendwas passiert im World Trade Center. Und dann habe ich umgeschaltet und da sah ich dieses Loch da im World Trade Center da oben und aus dem Off eine Reporterin, die von einem Flugzeugunglück redete, kleines Flugzeug, einmotorige Maschine, soweit ich mich erinnere. Und ich habe dann überlegt, fährst du da hin? Und dann ist das praktisch so ein Verkehrsunfall, der am nächste Woche irgendwie im Prinzip eine Lokalmeldung ist. Und habe irgendwie gesagt, ja, interessant, mal gucken, was da passiert und so. Habe es aber so richtig nicht ernst genommen.
Eine Viertelstunde später rast ein zweites Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers.
Oh my God, another plane has just hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion.
Yeah. We just saw on live television as a second plane flew into the second tower of the World Trade Center.
Wir waren immer von diesem Unfall ausgegangen. Meine Kollegin, die dann nochmal anrief und sagte, jetzt brennt es auch im zweiten Turm. Da merkte ich schon, dass sie hektischer wurde und ängstlicher irgendwie.
Was auch immer da passiert ist am World Trade Center, Alexander spürt, er muss da jetzt hin. Seine Frau Anja rollt mit den Augen. Ist heute nicht dein freier Tag? Aber dann umarmt sie ihren Mann, bevor er ins Auto steigt und in Richtung Brooklyn Bridge fährt.
Zwischendurch riefen immer aufgeregte Kollegen vom Spiegel an und redeten irgendwas von Terroristenanschlag. Und es mischte sich all mit den Bildern, die gesehen haben. Als ich dann runterkam auf eine sehr große, befahrene Avenue, da sah ich schon, wie die Leute aus den Subways hochkamen wieder und standen und alle Richtung Manhattan guckten. Und dann war eine riesige schwarze Fahne praktisch, wehte aus diesem World Trade Center, was man ja gut sah. Und all das, dieses Gefühl, wow, das ist jetzt echt irgendwie eine Geschichte, wo du jetzt dabei sein musst und nicht zu spät kommen darfst.
Alexander parkt sein Auto an der Brooklyn Bridge, die mittlerweile für den Verkehr gesperrt ist. Während viele Menschen versuchen, über die Brücke aus Manhattan rauszukommen, will Alexander genau dorthin. Ein Polizist will ihn noch stoppen, aber der Journalist lässt sich nicht aufhalten. Er muss nach Manhattan, ganz nah dran sein.
Und es kamen viele Leute mir entgegen, also die teilweise schon total mit Staub bedeckt waren. Bin dann zwischen den mir entgegenkommenden Leuten irgendwie über die Brücke gelaufen. Und als ich mitten auf der Brooklyn Bridge war, brach dieser erste Turm zusammen.
Oh
Und das war also wirklich das Unvorstellbarste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ein Bild, was einfach nicht zu verarbeiten war. In meiner Erinnerung bin ich irgendwie einen Moment richtig stehen geblieben. Also das war, als wenn die Zeit stehen blieb. Auch vor den anderen Leuten, die auf dieses Haus guckten, was da zusammenfiel.
Alexander steht in der Mitte der Brooklyn Bridge und zögert eine Sekunde. In seinem Kopf rattert es. Soll ich vielleicht doch lieber zurück zu meiner Familie gehen? Oder direkt zum Unglücksort, so wie es sich für einen ordentlichen New York-Korrespondenten gehört.
Und diese beiden Seelen, also diese professionelle Seele eben und der Druck, den ich eben auch als Reporter empfunden habe, der für so ein Nachrichtenmagazin arbeitet, du bist hier bei irgendwann einem riesen historischen Ereignis dabei und musst rüber auf das andere Ufer, um da dicht dran zu sein, und die andere rennen weg, alle rennen weg. Und dann bin ich weitergerannt, also in Richtung, also über den East River in Richtung Manhattan.
Aber als Alexander auf der anderen Seite der Brooklyn Bridge ankommt, ist Manhattan nicht mehr das Manhattan, das er kennt.
Diese weiße Asche, die da unten lag, sah aus wie Schnee oder wie eine Mondlandschaft. Viele Leute waren schon weg, waren weggerannt. Und da stand noch dieser eine Turm. Und ich hatte schon so ein Gefühl, irgendwie zunächst der Erleichterung, dass ich an dem richtigen Ufer war, sozusagen als Spiegelkorrespondent, musste eben auf dem richtigen Ufer sein und lief dann irgendwie weiter in Richtung dieses noch stehenden Turmes, durch diese seltsame Stille irgendwie.
Alexander ist noch etwa 200 Meter vom Nordturm des World Trade Centers entfernt.
Ich kann mich erinnern, dass ich dann bis auf einen Block an diesem zweiten Turm noch dran war, der in der Mitte, also im oberen Drittel irgendwie so brannte. Und dass mich dann ein Feuerwehrmann oder ein Polizist irgendwie wegschickte. Und der fragte mich irgendwie, was willst du hier? Und ich habe gesagt, ich bin Reporter, ich möchte irgendwie dich da ran. Und der sagt, get lost, so irgendwie verschwinde. Und in dem Moment, wo ich zurücklief, wo ich, weiß ich nicht, so 20 Meter oder 30 von dem weg war, rief der plötzlich, run, 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 we're gonna lose the second tower. Also wir verlieren den zweiten Turm. Und dann habe ich mich umgedreht und dann sah ich noch, wie der sozusagen so abklappte. Also wie der so langsam wegkippte, da oben wegkippte. Und dann bin ich gerannt. Und dann bin ich weggerannt und dann zunächst über größere Straßen und dann in so eine Hintergasse eigentlich. Und neben mir war noch so ein Bauarbeiter und wir standen dann und dann links und rechts von dieser Gasse tauchten dann turmhohe schwarze Wände auf. Und die rollten dann auf uns zu und dann war dunkel, aber wie Nacht.
Als der zweite Turm des World Trade Centers in sich zusammenfällt, sitzt Anja zu Hause in Brooklyn auf der Couch und starrt auf das Fernsehbild.
This is a live picture. We are seeing the second World Trade Tower Center has just collapsed, ladies and gentlemen. You see it live in our picture.
Das Letzte war wirklich, was er irgendwie gesagt hatte, dass er da rangehen will. Und ich kenne ihn und ich wusste, dass er das auch macht. Und insofern habe ich natürlich gedacht, ach du Scheiße irgendwie. Und habe darauf gewartet, dass ich irgendwas höre. Und das war dann eben aber nicht der Fall. Und dann ging sein Handy nicht mehr.
In der kleinen Gasse in Manhattan, in die Alexander vor dem zusammenbrechenden Turm flüchtet, ist er von einer dicken, schwarzen Staubwolke umhüllt. Um ihn herum Dunkelheit. Er sieht nichts mehr, er hält die Luft an.
Aber ich habe wirklich in dem Moment gedacht, das ist vorbei, alle. Ich sterbe jetzt hier. Da war irgendwie so eine Art Eingang, vor dem haben wir uns da so zusammengekauert. Ich habe dann irgendwie gedacht, was hast du eigentlich da gesucht? Du solltest bei deiner Familie sein, du solltest nicht diesen Mist machen, du riskierst dir dein Leben. Ich habe wirklich gedacht, in dem Moment, ich gebe in jedem Fall den Job auf. Und irgendwann kam dann jemand mit so einer Taschenlampe und führte uns dann in so einen Keller runter, mich und diesen Bauarbeiter.
In einer kleinen Hausmeisterwohnung im Souterrain findet Alexander Zuflucht.
Und in diesem Keller saßen Haufen Leute. Einige haben geschrien, andere haben geweint, einige saßen still in der Ecke und hat mir dann so ein Mann, der irgendwie so eine Autorität verströmte, der sagte mir dann, spül deine Augen aus, am besten du kotzt das aus, was du irgendwie eingeatmet hast. Da hinten ist Wasser, da hinten ist so ein kleines Klo irgendwie. Das habe ich versucht, so.
Alexanders Haare und Augenbrauen sind weiß vom Staub, seine Augen rot entzündet. Er wäscht vorsichtig sein Gesicht, beugt sich übers Klo, steckt sich den Finger in den Hals und versucht, sich zu übergeben. Aber es klappt nicht.
Und dann habe ich mich auf so einen Stuhl gesetzt und habe gewartet und habe die Leute beobachtet. Und irgendwann war mir klar, dass die Leute, die da drin waren im Raum, ja irgendwie so eine Art von Querschnitt von New York irgendwie sind. Und dann habe ich angefangen, die Leute, die da mit mir saßen, zu fragen, wie sie heißen, und habe aufgeschrieben, was in dieser Stunde, die ich da unten war, passiert ist, um für eine praktisch eine letzte Geschichte über diese kleine New Yorker Gesellschaft, die sich da in diesem Keller gerettet hat, während da oben irgendwie der Krieg ausbricht, zu schreiben.
Hier im Keller mitten in Manhattan, wo er nur knapp der Katastrophe entkommen ist und immer noch mit Asche und Staub bedeckt ist, zieht Alexander seinen verknitterten Notizblock aus der Jackentasche und schreibt auf, was er sieht.
Eine Frau, die geweint hat die ganze Zeit, die auf dem Weg zur Arbeit war und für eine große Firma gearbeitet hat im Nordturm zusammen mit ihrem Mann. Und die dachte, ihr Mann ist da oben und immer wissen wollte, wo ist ihr Mann und Arlene. Und wir gingen natürlich alle davon aus, dass der tot ist, also dass der das nicht geschafft hat. Aber noch während wir da unten waren, am Ende dann sozusagen dieser Zeit, stellte sich raus, dass der einen Arzttermin gehabt hatte und gar nicht da war. Und das war irgendwie die gute Nachricht in diesem Katastrophenszenario: Eileens Mann lebt. Und alle haben sich umarmt und haben Eileen gefeiert, die dann da in Tränen ausbrach. Und das war natürlich unfassbar.
Nach einer Stunde kommt ein Police Officer und sagt, sie können jetzt wieder nach oben kommen. Alexander steigt vorsichtig die Stufen vom Keller hinauf und blinzelt in die Sonne.
Bei dieser tolle New Yorker Himmel, diese blaue, wie auch in dem Moment, als ich aus diesem Keller wieder rauskam. Die Sonne schien, der Himmel war crisp, wie die sagen, also ganz tolles Septemberblau und überall dieser Staub. Und als ich dann rauskam, war schon irgendwie auch klar, ich muss jetzt irgendwie die Leute informieren. Ich wollte natürlich auch wissen, wie es den anderen geht. Und andererseits wollte ich natürlich sagen, ich war hier. Also es war ja, da mischte sich sozusagen diese unglaubliche Trauer und auch so Ratlosigkeit und Ohnmacht, aber auch mit dem seltsamen Reporterstolz ganz, ganz dicht dran gewesen zu sein.
In New York ist das Handynetz zusammengebrochen. Alexander hat noch 25 Cent in der Tasche und läuft zu einer Telefonzelle. Der Quarter reicht für ein Telefongespräch. Als Alexander den Hörer in der Hand hält, hält er kurz inne. Ruft er jetzt die Redaktion vom Spiegel an oder seine Familie in Brooklyn? Er wählt die Nummer vom Spiegel. In Brooklyn hält Anja die Warterei zu Hause nicht mehr aus. Die Bilder der einstürzenden Türme laufen in Endlosschleife. Sie schaltet den Fernseher aus und beschließt, Ferdinand aus der Schule zu holen. Die Asche des World Trade Centers ist bis nach Brooklyn geweht. Der Schulhof ist mit weißem Staub bedeckt. Im Sekretariat sitzt eine Mutter und weint. Ihr Mann hat im World Trade Center gearbeitet und wird vermisst.
Und ich bin dann zurückgelaufen mit den Kindern und Ferdinand wollte natürlich wissen, was los war und wollte von mir wissen, was passiert ist und so. Und ich habe dann irgendwie versucht zu sagen, ja, dass irgendwie Flugzeug eingeschlagen am World Trade Center und ihm auch zu sagen, dass dieses World Trade Center nicht mehr steht. Das war echt vielleicht das Schwerste in dem Moment.
Die ganze Zeit hat Anja relativ gefasst über den 11. September erzählt. Aber jetzt sitzen wir hier an einem Esstisch in Berlin-Prenzlauer Berg, 15 Jahre später, und Anja laufen Tränen übers Gesicht.
Und wenn man es irgendwie einem Kind erzählt, erklären muss, das ist total unbegreiflich.
Wie soll man etwas erklären, was man selbst nicht begreift? Etwas, das wir alle damals nicht fassen konnten, egal wie oft wir die Bilder im Fernsehen gesehen haben. Als Anja in Brooklyn schließlich mit den Kindern zurück in die Wohnung kommt, blinkt der Anrufbeantworter.
Es war dann eben die Assistentin vom Spiegel. Ja, irgendwie hieß Kerstin und Alexander hat angerufen und er ist okay. Und da war ich natürlich wahnsinnig erleichtert in dem Moment.
Alexander läuft durchs staubbedeckte Manhattan. Weil die U-Bahn noch nicht wieder fährt, geht er zu Thomas, einem Spiegelkollegen, der ein paar Blöcke entfernt im West Village wohnt.
Und da war dann eben auch sozusagen der Moment, als ich dann da oben ankam, da in der Wohnung, seine Frau guckte mich dann an und irgendwie in dem Moment war, habe ich in ihrem Blick, sie fing dann an zu weinen, habe ich glaube ich auch irgendwie angefangen zu heulen, weil ich irgendwie begriffen habe, weil ich in diesem Blick von dieser Frau eben auch gesehen habe, was eigentlich passiert ist mit, was ist eigentlich mit uns passiert hier.
Über Manhattan donnern die Militärflugzeuge. Im Fernsehen spricht Bush vom Angriff auf Amerika. Alexander geht unter die Dusche. Die Asche, die er sich aus den Haaren wäscht, zieht in langen, grauen Schlieren zum Abfluss. Thomas legt ihm ein paar frische Klamotten hin und eine Mülltüte für seine staubigen Sachen. Alexander zieht sich an und macht sich auf den Weg nach Hause, nach Brooklyn.
Bin dann ein Stück gelaufen bis zu meinem Auto, was da immer noch stand, auf der anderen Seite vom East River. Und habe dann da so rüber geguckt, diese rauchenden Reste von diesen Türmen. Und dann habe ich mir überlegt, eine Schachtel Zigaretten zu kaufen, weil obwohl ich für anderthalb Jahre vorher irgendwie aufgehört hatte zu rauchen, dachte ich, jetzt fängst du wieder an und jetzt ist doch alles scheißegal. Und bin dann nach Hause gefahren.
Der 11. September. Dieser Tag hat New York, Amerika und die Welt verändert. Auch das Leben der Osangs. Die einstürzenden Türme des World Trade Centers haben Anja und Alexander vor allem eins genommen: das Gefühl der Sicherheit.
Wir haben uns so unsicher gefühlt. Eine Zeit lang, wir sind tagelang oder wochenlang wahrscheinlich, haben wir versucht, nicht Subway zu fahren, sind nur Taxi gefahren oder Auto. Und Flugangst, wir hatten beide totale Flugangst danach, jahrelang eigentlich.
Ich habe unter aberwitzigsten Entschuldigungen irgendwie Flüge versucht zu vermeiden, bin da plötzlich meine Sekretärin und jetzt, ich liebe Autofahrten und so, nur um das nicht zugeben zu können. Und natürlich diese Angst, die wir teilweise auch gemeinsam eben empfunden haben, damit zu leben, die war irgendwie Alltag. Die war irgendwie plötzlich Alltag in unserem Beruf, aber eben auch in unserem Leben, auch als Bürger dieser Stadt.
Aber Alexander und Anja erleben auch, wie die New Yorker nach den Anschlägen enger zusammenrücken. Durch die verwundete Stadt schwappt eine Welle der Solidarität. In den ersten Tagen nach dem 11. September kommen Zehntausende Freiwillige nach Ground Zero. Sie spenden Blut, helfen bei den Aufräumarbeiten und bringen Wasser und belegte Brote für die erschöpften Feuerwehrmänner. Bei einer Trauerfeier im New Yorker Yankee-Stadion gedenken Christen, Muslime und Hindus gemeinsam der Opfer des 11. September. Der Terroranschlag hat zwar die Zwillingstürme zerstört, aber die multikulturelle Toleranz in der Weltmetropole New York, in der Menschen aus über 100 Nationen und Religionen miteinander leben, die hat dieser Tag nicht kaputt gemacht, sagt Anja.
Und da habe ich gedacht, dass es echt total wichtig ist. Also, dass das auch sowas ist, was wir wirklich lernen können von den New Yorkern, dieses Nebeneinander, sich so zu akzeptieren und wie man ist, eben auch die kulturellen Unterschiede zu akzeptieren, die es in New York natürlich extrem gibt. Und das ist irgendwie nochmal so eine ganz späte Erkenntnis, die ich jetzt hatte im Zusammenhang mit dem 11. September und im Zusammenhang auch mit dem Terror, der hier jetzt langsam anfängt in Europa.